Arbeitslosigkeit, allen voran Langzeitarbeitslosigkeit, sind nicht nur beschissen für die Betroffenen, sondern auch eine ökonomische Verschwendung von Ressourcen und Talent. Wie wäre es also, wenn jeder, der einen Job sucht, auch wirklich einen fände? Und könnte der Staat nicht theoretisch Jobs garantieren? Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und wir sprechen heute über den Vorschlag einer Jobgarantie. Die Jobgarantie ist die Idee, dass jeder, der Arbeit sucht, auch wirklich eine Arbeit finden soll und dass der Staat das sicherstellt, indem er entweder dafür sorgt, dass die Privatwirtschaft gut genug läuft oder eben über einen sozialen Arbeitsmarkt selber die Jobs schafft oder eben in der Privatwirtschaft subventioniert, je nach Modell. Jörg Wimalasena hat in Österreich dazu geforscht und eine Reportage geschrieben, die sehr empfehlenswert, sehr interessant, denn in Österreich gibt es ein Pilotprojekt im Marienthal, kleine Gemeinde. Dort gibt es eine solche Jobgarantie. Seit 2020 bis 2024 soll das laufen und da beobachtet man das Ganze mal. Welche Erfahrungen diejenigen in Österreich damit gemacht haben, die Teilnehmer, die Arbeitgeber da, aber auch die Arbeitskammer, wir hören es uns mal an. Ja, Jörg, schön, dass du da bist, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Ich kenne dich, wir sind regelmäßig im Austausch, du machst spannende Sachen. Sag doch mal den Leuten, die hier bei Geld für die Welt zugucken, wer du bist und was du machst.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Jörg Wimalasena, ich arbeite als politischer Korrespondent für die Welt und bin da so ein bisschen der Klassenfragenbeauftragte, so könnte man es verkürzt darstellen. Also ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit Armut, mit Hartz IV, Bürgergeld, Niedriglohnsektor, mit Renten, mit Altersarmut und habe so das Privileg und das Glück, dass ich immer auch Stories nachrecherchieren kann, die sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Das hat mich zu einer Reportage geführt über ein Projekt zur Arbeitsplatzgarantie, über die wir jetzt sprechen werden.
Ganz genau, im Marienthal. Warum Marienthal? Ich habe gelesen, dass es da vor 90 Jahren schon mal eine Studie dazu gab, warum Arbeitslosigkeit scheiße ist und dass jetzt quasi die das umdrehen und schauen, was bringt es denn, wenn man Arbeitslosigkeit einfach ausschließt?
Ja, genau, also da hat die Empirie auf jeden Fall bewiesen, was wir sowieso alle geahnt hatten. Ja, also für Soziologen ist Marienthal so ein bisschen, würde ich mal sagen, so eine Art Mekka. Also diese Studie von 90 Jahren hieß die Arbeitslosen von Marienthal und beschäftigte sich halt mit dieser Gemeinde Grammat-Neusiedl, in der es eine große Textilfabrik gab, die dann in der Weltwirtschaftskrise zugemacht hat und praktisch von einem Tag auf den anderen waren dann alle arbeitslos. Und man hat damals ganz viele neuartige soziologische Forschungsmethoden ausprobiert, von Interviews und Zielgruppeninterviews, aber auch nachgeschaut, irgendwie, was essen die Leute, wie viele Klamotten haben die, um daraus einfach so ein soziologisches Bild zu entwickeln und sozialpsychologisches Bild zu entwickeln, wie sich Langzeitarbeitslosigkeit auf die Menschen und auf so eine Gemeinde auswirkt, ne? Und da dieser Ort historisch so bekannt ist, hat dann der AMS-Chef von Niederösterreich, Sven Hergovic heißt der, das AMS ist so das Äquivalent zur Arbeitsagentur und Jobcenter, um jetzt einfach mal umzudrehen, das ganze Projekt. Und zwar nicht zu schauen, wie wirkt sich Langzeitarbeitslosigkeit aus, sondern wie wirkt es sich aus, wenn man Langzeitarbeitslosen einen Job gibt. Und zwar mit dem gleichen Gedanken aber auch dahinter. Wie wirkt sich das psychologisch aus? Wie wirkt sich das auf die Community aus? Wie wirkt sich das auf die Verfügbarkeit von Haushaltseinkommen aus? Und darum geht's genau in dieser Studie.
Erzähl doch einfach mal, was hast du erlebt? Wie funktioniert, oder fangen wir vielleicht damit an, wie funktioniert denn so in groben Zügen die Jobgarantie, die Arbeitsplatzgarantie? Wie ist die da konzeptioniert? Wie ist der Plan?
Also man muss erstmal vorausschicken, dass es jetzt keine universelle Jobgarantie ist. Also es ist nicht so, dass sich jeder jederzeit in diesen, wie die das nennen, dritten Arbeitsmarkt verabschieden kann, in einen sozialen Arbeitsmarkt. Aber das Ziel war in der Gemeinde Grammat-Neusiedl, Langzeitarbeitslosigkeit auf Null zu bringen. Und als Langzeitarbeitslos gilt da jeder, der länger als 12 Monate arbeitslos ist, wobei die in Ausnahmefällen auch Leute, die erst seit 9 Monaten arbeitslos sind, genommen haben. Ansonsten gibt es aber keine Voraussetzungen. Man muss keinerlei andere Vermittlungshemmnisse haben. Es können also Leute dabei sein, die ganz starke körperliche und psychische Einschränkungen haben, aber auch Leute, bei denen das überhaupt nicht der Fall ist. Und wer da in Frage kommt, also jeder, der seit länger als 12 Monaten arbeitslos ist, ja, der kriegt dann halt ein Angebot. Und dieses Angebot ist von niemandem abgeschlagen worden. Niemand. Es gibt keinerlei Sanktionen, wenn man nicht mitmacht. Also und ein ganz erheblicher Teil der Leute, mit denen ich gesprochen habe, bekommt nicht mal sehr viel mehr Geld raus, als er in der Arbeitslosigkeit von Arbeitslosengeld bekommen würde. Und trotzdem haben alle mitgemacht. Und tatsächlich ist es dieser Gemeinde auch gelungen, Arbeitslosigkeit, Langzeitarbeitslosigkeit damit auf null zu reduzieren. Man muss dazu sagen, wissenschaftlich gesprochen, die Menge ist relativ klein. Also wir reden hier von ungefähr 100 Leuten, die mitgemacht haben. Und es gibt große Unterschiede zu dem, wie solche Programme sonst so aufgelegt sind. Also wie gesagt, erstmal dieser fast universelle Zugang. Es ist angelegt auf 3,5 Jahre. Also die meisten Wiedereingliederungsmaßnahmen sind auf maximal ein Jahr angelegt. Und das Ganze findet mit einer wesentlich intensiveren Betreuung statt. Also es gibt dann so eine Art Einführungskurs über 8 Wochen. Da klärt man dann mit den Teilnehmern ab, was so ihre Vorstellungen sind, was ihre Hemmnisse sind, was brauchen die für Hilfen, wofür eignen, also was würden die gerne machen. Ne? Also nicht wofür eignen sie sich, sondern was würden die machen, was würde deren Lebensqualität verbessern. Und was halt auch ganz wichtig ist, ist, dass man sagt, das ist nicht aus Arbeitsmarktperspektive gedacht. Das ist nicht gedacht aus so einer Perspektive, wie kriegen wir die Leute aus der Statistik raus, sondern wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen Lebensqualität zurückgewinnen. Und tatsächlich findet dieses Projekt sogar teilweise statt auf dem Gelände dieser alten Textilfabrik, die zugemacht hat, also in unmittelbarer Nähe auch der alten Arbeiterbauten. Und es gibt da ganz viele verschiedene Dinge, die man machen kann. Also ich war hauptsächlich in einer Tischlerei, wo da unter Anweisung wirklich schöne und wichtige Möbelstücke restauriert werden aus den historischen Bauten, wo Leute zum Beispiel Bänke lackieren für die Gemeinde. Also es steht ganz klar im Mittelpunkt auch, dass die Arbeit, die Leute da verrichten, dass die im Interesse der Allgemeinheit halt auch ist. Ne? Und das ist so die Grundidee dieses Projektes. Und jetzt ist gerade so eine Zwischenanalyse rausgekommen, der Unis Oxford und der Uni Wien, die auch sehr, sehr gut beziffern konnten, dass dieses Projekt also ganz hervorragende Auswirkungen hat auf die Leute. Also sie fühlen sich finanziell stabiler, also auch so Fragen wie, ich fühle mich in der Lage, Probleme oder Herausforderungen zu meistern, ganz, ganz stark nach oben gegangen. Bis jetzt sind die Ergebnisse da sehr, sehr vielversprechend und auch die Forschungsdaten, die da gewonnen werden, gibt es bis jetzt noch fast, also da wird Neuland betreten. Und insofern fand ich das sehr interessant und bin deshalb mal dahin gefahren.
Ja, ich könnte dir stundenlang dazu lauschen. In der Reportage hast du auch von einer Frau gesprochen, die wahrscheinlich lange in dieser Textilfabrik war oder in einem mittelständischen Unternehmen, fast 40 Jahre und sich halt krass damit identifiziert hat. Die hat sich, glaube ich, zitiert als Erteilungsmama gefühlt. Ja, kann man sich ja hineinversetzen, wenn man so lange im Betrieb ist, hat man ganz viel Wissen über den Betrieb, hat ganz viele andere Kollegen erlebt, die gegangen und gekommen sind, mit denen man dort vielleicht zusammen angefangen hat. Und die ist eben von dort in die Arbeitslosigkeit, in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht und dann in dieser Tischlerei anzutreffen gewesen, hat dort Restaurationsarbeiten gemacht. Erzähl doch mal von dieser Frau, weil die war, glaube ich, exemplarisch, ein ganz, ganz interessantes Beispiel.
Ja, es ist auf jeden Fall eine Frau, die mich sehr beeindruckt hat, auch einfach in ihrer Offenheit, in der sie das schildert. Also die war eben auch gar nicht so diese typische, also typisierte Arbeitslose, die dann mal einen Job hat und dann mal nicht. Wie gesagt, sie hat als Bürokauffrau gearbeitet, teilweise auch im internationalen Geschäft als Einkäuferin, war sie in diesem Ort tätig und erzählte mir dann auch, dass sie eigentlich auch schon ihre Pensionierungsfeier irgendwie geplant hatte und was sie dann irgendwie machen will. Und dann wurde sie, nachdem die Firma dann 2-3 Mal den Besitzer gewechselt hat, dann auf die Straße gesetzt. Und bei ihr konnte man echt sehr, sehr stark sehen, was so die die psychosozialen Auswirkungen sind von Arbeitslosigkeit. Also sie sagte dann, dass sie eigentlich früher wäre sie nie ungeschminkt aus dem Haus gegangen und so, dann konnte sie einfach tagelang nicht aus dem vom Sofa aufstehen und so, weil das einfach so eine lähmende Erfahrung ist und für sie besonders war. Und da ich mich ja mit diesen Themen häufiger beschäftige, weiß ich auch, dass es vielen anderen Leuten so geht. Und das ist manchmal für Leute nicht nachvollziehbar, die den Diskurs über Arbeitslosigkeit, wieso die faulen Leute, wieso können die nicht da irgendwie zu dem Termin gehen und so. Aber es ist eine krasse, wirklich krasse psychologische Bürde, die sich dann auch in Krankheitsbildern, in psychosomatischen Problemen, und wenn man sowieso schon körperliche Probleme hat, dann verstärken die sich. Und irgendwann hat sie dann von diesem Programm mitbekommen, also es hilft auch, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, dass die Leute, die daran teilnehmen, auch einfach im Stadtbild sichtbar sind, ne? Was weiß ich, bei der Grünanlagenpflege oder bei der Restauration. Und dann hat sie da halt Anschluss gefunden. Interessanterweise ist auch die Tischlerin, die Leute anleitet, hat selber auch mal umgelernt, weil da irgendwas mit dem Job nicht funktioniert hat, und hat darin praktisch eine komplett neue Berufung gefunden, ne? Also die ist also mit einem Enthusiasmus dabei, der interessant ist, also der wirklich, also den ich wirklich inspirierend finde, muss ich jetzt mal trotz aller Distanz sagen. Und was interessant ist, ist, dass ich sie dann gefragt habe, naja, wenn sie dann jetzt in Rente geht, die ist nur ein paar Jahre von der Rente weg, ob sie da nicht Angst hat, dass sie wieder in so eine Lethargie verfällt. Und die meinte, nö, jetzt, also ich werde dann weiter Möbel restaurieren, irgendwie vielleicht noch irgendwie was machen oder so. Also die hat jetzt einen ganz anderen Outlook auf diese vermeintliche Untätigkeit, als das vorher der Fall war. Und bei ihr ist halt die Sache, also man hat ihr da offensichtlich auch beim AMS, beim Jobcenter gesagt, dass sie ohnehin eigentlich nicht vermittelbar sei, auch wegen ihrer psychischen Probleme. Also die leidet unter Angstdepressionen, die auch sehr unvorhergesehen getriggert werden können. Also sie hat starke Probleme beim Gehen, beim Aufstehen. Sie sagt dann auch selber, das dauert so ein bisschen, bis die Knie irgendwie warm werden. Im ersten Arbeitsmarkt praktisch keine Chance, aber andererseits irgendwie jetzt nur in so einer Werkstatt hier, dreh mal irgendwas nach links oder bau. Das wäre auch eine Verschwendung ihrer Talente. Und das ist halt so ein bisschen auch die Makroebene, auf die man kommen muss. Das ist halt so, natürlich gibt es nur Zwischendinge, ne? Also von Leuten, die eigentlich Talente haben, die auch durchaus was leisten können, die produktiver sind, bei denen aber Produktivität jetzt nicht im Vordergrund steht. Und bei der ist klar, wenn sie irgendwie merkt, jetzt kommt hier ein Angstschub, dass sie sich dann hinsetzen kann und dann schreit aber auch keiner und keiner will einen feuern. Ja. Und so. Und das gibt den Leuten einfach eine Stabilität, und auch einen Lebenssinn, den ich glaube auch jetzt mal unabhängig davon, dass so im Kapitalismus natürlich so die Entfremdung von Arbeit und so, dass die ganze Idee ein bisschen pervertiert wird. Aber natürlich gibt es ein intrinsisches Bedürfnis zu arbeiten und auch gerade in so einem Zusammenhang dann auch einfach die eigene Hände Arbeit zu sehen. Und interessanterweise gab es aber auch andere Leute, es ist ja immer traurig, wenn man Journalist ist, heißt es immer, man muss dazu bereit sein, 90% des Materials wegzuwerfen, aber ich habe auch mit anderen Leuten geredet, die zum Beispiel ganz anders waren, also da war so ein Eventmanager, ne, weil er früher lange bei so einer Bierbrauerei gearbeitet hat, die relativ bekannt ist und dann einen anderen Job angetreten und den anderen gekündigt hatte und mitten in der Pandemie ist er dann rausgeflogen. Aber der war einfach auch gut vernetzt und so. Und bei dem war von Anfang an klar, der macht das jetzt nur 3 Monate irgendwie zum Übergang. Aber der hat sich halt auch gedacht, bevor ich hier 3 Monate nichts mache, bevor ich den nächsten Job anfange, weißt du, gehe ich mal lieber da rein. Und der hat dann wiederum auch anderen Leuten geholfen, die ein bisschen weniger erfahren waren als er, da irgendwie Fuß zu fassen. Was mir auch gezeigt hat, dass dieses Projekt jetzt nicht nur für besondere Härtefälle geeignet.
Ja, interessant finde ich auf jeden Fall auch, wie quasi das umgedreht wird. Ja, im Neoliberalismus haben wir so dieses Mantra, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Und wir haben auch in Deutschland die Situation, es gibt deutlich mehr Arbeitslose als offene Stellen. Und es gibt sozusagen da so eine Konkurrenz. Es gibt eigentlich nicht genug Stellen für alle, obwohl alle irgendwie nach Fachkräftemangel und so weiter schreien. Aber immer ist quasi der Arbeitslose selbst an seinem Schicksal schuld. Aber weil es diesen Stellenmangel gibt, könnten nicht mal alle, die wollten, Scheißjobs in der Privatwirtschaft annehmen. Also die Zahlen, die Rechnung geht da einfach nicht auf. Mit der Jobgarantie wird das da jetzt ja umgedreht. Ja, also man denkt das nicht sozusagen von diesem neoliberalen Mantra, jeder muss für sich selbst gucken, sondern es gibt quasi der Staat oder der Arbeitsmarktservice, da nimmt das in die Hand und bietet halt, schafft selber Jobs, die es in der Privatwirtschaft nicht gibt. Ich glaube, ein Teil ist tatsächlich auch Subventionierung von Jobs im Privatsektor. Kannst du vielleicht auch noch mal kurz ausführen gleich. Aber dreht das quasi um und erschafft proaktiv diese Jobs, damit überhaupt die Rechnung aufgeht, Arbeitslose, Langzeitarbeitslose zu stellen, die es überhaupt gibt. Und es würde, wenn man es nachher auch mal größer denkt, den Job derjenigen, die dann bei der Arbeitsagentur oder so sitzen, ja leichter machen, weil die haben ja eine Liste von offenen Stellen und eine Liste von Bewerbern und sind ja total damit überfordert, die Leute unterzubringen und bringen sie dann in irgendwelchen Unsinns zwischen Schulungen und so weiter unter, was den Leuten nicht die gleiche Wertschätzung gibt, wie dann einer Andrea Herold zum Beispiel, das, was sie sich selber aussuchen kann.
Ja, ja, also ich meine, es ist natürlich sehr gefährlich für den Neoliberalismus, was da passiert, wenn sich dieses Modell durchsetzt. Weil, also und zwar auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also wenn es wirklich einen auch breiteren Arbeitsmarkt of last resort geben würde für Leute, ist natürlich der Druck wesentlich geringer, jetzt jeden Scheißjob im Niedriglohnsektor anzunehmen. Das ist ja ein ganz, ganz erheblicher Teil von der Hartz-Reform gewesen. Im Grunde genommen so eine Art industrielle Reservearmee zu schaffen für die ganzen Scheißjobs, auf die verständlicherweise natürlich niemand Lust hat. Und wenn man sich jetzt in so einen anderen Arbeitsmarkt zurückziehen könnte, ne, also nehmen wir mal an, man würde das jetzt ein bisschen breiter machen.
Der auch zum Mindestlohn vergütet wird, ja, ne? Wie glaube ich auch
genau,
da
der genau, Fall. Genau. Ja, ja, so nee, sogar über, also so nach dem Kollektivtarif, also es ist schon ganz okay bezahlt. Aber vor allem, das hast du ja selber schon angesprochen, deutet es natürlich auch den Arbeitsbegriff irgendwie um. Ne? Also erstmal, dass das Produktivität nicht mehr im Vordergrund steht und dass in der Idee dann im Grunde genommen auch so, was bedeutet Arbeit für mich eigentlich als Mensch, viel mehr im Vordergrund steht. Und ich glaube, das ist in diesem Projekt auch deutlich geworden. Also eine Frage, wenn man das mal so ein bisschen kritischer betrachten würde, ist also was ja für den Arbeitsmarkt spricht, die würde ich jetzt mal sagen, aus so einer neoliberalen Perspektive, ist ja, dass man immer glaubt, auch wenn ich dafür eigentlich in fast keinem Bereich irgendwelche Beweise sehe, dass Märkte besonders effizient agieren würden. Und zwar in diesem Fall matcht man dann Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen. Ne? Und der Markt regelt das effizient, was gebraucht wird, ne, und wer gebraucht wird und wie. Und das wäre ja so ein bisschen der Vorwurf wahrscheinlich umgekehrt. Und es ist auch so, dass viele von diesen so ehemaligen Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen oder so, na gut, die Leute brauchen einen Job, dann stellt man die halt für irgendwas ab. Ne? Und das ist so eine Frage der Umsetzung, die man sich durchaus gefallen lassen muss, weil Grammat-Neusiedl ist halt eine kleine, wirklich kleine Gemeinde. Da schafft man es auch, diesen Bezug, also die Entfremdung der Arbeit insofern zurückzukommen, als dass es einfach direkt bei jedem um die Ecke ist. Aber versucht das mal in Wien oder so. Jemand, der ein Favoriten ist und dann irgendwie in, was weiß ich was, in 22. oder sowas dann irgendwie eine Parkbank saniert. Wie schafft man es zu schauen, was ist da irgendwie Supply und Demand? Also ich glaube generell, wenn man das umsetzen wollen würde, dann muss man sehr, sehr stark auf kleine Verwaltungsstrukturen gehen und wirklich schauen, dass es da eine gewisse Autonomie gibt, innerhalb von Gemeinden irgendwie sowas zu organisieren, weil die wissen am besten, was die brauchen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man dann, also klar, wenn man jetzt irgendwie sagt, das ist dann auch so ein Einwand, wir brauchen Pflegekräfte, das ist ja klar, dass jemand, der 3 kaputte Knie hat, jetzt niemanden, der 150 Kilo wiegt in einem Ausbildungsjob, der zu Recht mehrere Jahre braucht. Aber es gibt andere Dinge in dem Umfeld, die man machen kann, um irgendwie Leute zu entlasten. Ne? Und ich glaube schon, wenn man dafür die Kapazitäten bereitstellt, geht das auch. Also ich meine, in diesem Projekt heißt es übrigens auch, dass es nicht unbedingt teurer ist. Also die sagen, dass so ein Langzeitarbeitsloser 30.000 Euro im Jahr kostet ungefähr. Und von dem, was sie so bis jetzt an Budget-Evaluierung gemacht haben, das jetzt nicht unbedingt mehr kostet, was die da machen. Und das schafft ja auch wiederum Jobs. Ne? Also die in dem ganzen Betreuungssektor oder sowas, in diesem Handwerkssektor. Also das ist so das eine, wo ich sagen würde, glaube ich jetzt auch nicht, dass dass so ein dritter sozialer Arbeitsmarkt ineffizienter organisiert wäre als viele andere nicht funktionierende Arbeitsmärkte.
Was ich noch interessant fände, ist, dass die Arbeitnehmerseite das natürlich gut findet, und das ist ja auch was man gar nicht unterschätzen darf, ja, dass auch diejenigen, die nicht direkt in so einem dritten Arbeitsmarkt drin sind, sondern die einfach mehr Verhandlungsmacht dadurch bekommen bei ihrem Arbeitgeber im regulären Arbeitsmarkt, dass das schon was ist, was Arbeiterklasse verbindet, was auch Solidarität untereinander schafft, was schon gut ist. Aber jetzt mal eine interessante Frage, vielleicht Arbeitgeberseite. Hast du da ein paar Stimmen von Geschäftsleuten einfangen können? Wie denken die darüber?
Also, was ich so aus dem Projekt herausgehört habe, ist, dass gerade Malerbetriebe aus der Umgebung damit eigentlich kein Problem haben, sondern sich eher freuen, dass die im Grunde genommen kostenlose Ausbildung für die übernehmen, weil natürlich ist überall Fachkräftemangel und so. Und gleichzeitig gibt's aber natürlich eine gewisse Vorsicht, Leute, die länger arbeitslos waren, dann einzustellen. Und wenn man dann jemanden hat, der in so einem Projekt war, bei dem man sich auch von den Ergebnissen der Arbeit schon mal vorher überzeugen kann, und du hast es eben erwähnt, wenn man dann übernommen wird, gibt es auch durchaus üppige Finanzierungsmodelle, also ein Großteil des Lohns wird einfach übernommen in den ersten 12 Monaten, dass ich jetzt nicht glaube, dass die Konkurrenz da so groß ist, vor allem, weil in Österreich, genau wie in Deutschland, die Gemeinden haben sowieso alle kein Geld. Also wahrscheinlich ist das ein Dienst, den sich die Gemeinden sowieso auch privat gar nicht leisten könnten. Ne? Also und dann mit AMS-Geldern, stimmt, im Prinzip ist es eine Umschichtung von Geldern, dann irgendwie zu sagen, okay, damit finanzieren wir jetzt Renovierungen irgendwie an Gemeindehäusern oder sowas, die sonst nicht möglich wären. Also ich glaube, was man noch erwähnen muss, und das führt auch so ein bisschen zu dieser Idee von intrinsischer Arbeit zurück, ist, dass mir da schon auch irgendwie geschildert wurde, dass es durchaus Disziplinprobleme gibt. Ne? Also es ist halt, 8 Uhr ist dann nicht ungefähr 8 Uhr, sondern auch manchmal 8.15 Uhr und so. Und es ist auch vom Projekt gewollt, dass das jetzt nicht unbedingt sanktioniert wird. Und ältere Teilnehmer haben ja auch gesagt, dass manche Jüngere auch einfach, da fehlt es irgendwie an Etiketten und so, und eigentlich brauchen die es auch nicht so wirklich. Die Frage ist nur, in welchem Kontext man das als Problem überhaupt empfindet. Ne? Also ja. Ich meine, man kann ja auch umgekehrt sagen, wenn man irgendwie einen Job schafft, also ich gehe sehr gerne zur Arbeit, ich liebe meinen Job, weißt du? Und wenn man, so kann man ja Leute auch motivieren, man gibt ihnen eine sinnvolle Arbeit und irgendwas, und irgendwann, also hier die Frau Herold oder so, die muss man nicht dreimal fragen, die freut sich einfach über das, was sie da macht, ne? Ja. Aber das sind natürlich Sachen, über die man, wenn man das ausbaut, halt reden muss. Ne? Das ist also die Frage der Skalierbarkeit, ist eine, die man sich auf jeden Fall anschauen muss. Aber ich wollte noch ein Beispiel übrigens, deshalb bewege ich mich hier die ganze Zeit hin und her. Ich bin hier nämlich in den USA jetzt wieder. Also ich war schon früher mal Korrespondent hier und recherchiere gerade hier wieder mal für ein paar Wochen, und irgendwie wandert die Sonne hier gerade um meine Vorhänge herum und ich kann da leider nichts dran ändern. Ich hoffe, das stört jetzt den Stream nicht so sehr. Aber hier ist dieses Thema ja auch sehr groß, ne? Und vor allem im Kontext mit dem Green New Deal. Auch wenn hier die Umsetzung noch was wesentlich mehr sogar noch hapert als in Deutschland mit der Energiewende und der Dekarbonisierung der Wirtschaft, ist es ja hier so, dass so die Idee irgendwie, wir müssen jetzt gegen den Klimawandel angehen, ganz von Anfang an mit sozialdemokratischen Ideen gepaart wurde. Ne? Mhm. Und die Jobguarantee ist einfach ein Teil davon. Also eine der Reportagen, die ich mal gemacht habe, beschäftigte sich mit Leuten, die keine Krankenversicherung haben, im Westen von Virginia. Nicht in West Virginia, sondern im Westen von Virginia. Und das sind einfach alles Kohlearbeiter gewesen, die extrem viel Geld damit gemacht haben, aber natürlich auf Kosten ihrer Gesundheit. Ne? Schwarze Lungen, COPD, und all diese Probleme, und viele dieser Orte, so Wise, Virginia oder so, die gibt es einfach nur, weil da irgendwie so eine Mine ist. Das ist nicht wie wenn irgendwie im Ruhrgebiet mal irgendwas ist und einmal schnell auf die A1 oder so und dann bist du in Köln. Da fährst du 4 Stunden in jede Richtung, bevor es irgendwas anderes gibt. Was will man da machen mit den Leuten? Ne? Die haben jetzt alle keine Krankenversicherung, ne? Können sich ihr Insulin nicht leisten. Wunderbar, auch ein gut funktionierender Markt, pharmazeutische Erzeugnisse, weil die natürlich den Leverage haben, dass man dann halt blind wird oder stirbt oder ein Bein amputiert wird, wenn man die Kohle nicht hat für $400 irgendwie Insulin.
Absurde Anreize.
Was macht man mit diesen Leuten? Gleichzeitig hast du da eine Kommune irgendwie, in der überall irgendwie in den Schlaglöchern kannst du baden gehen. Also das geht ja genau in die Richtung. Und Bernie Sanders und viele andere linke Abgeordnete sagen auch, wir müssen diese Transformation damit schmackhaft machen, indem wir gleichzeitig gute Industriejobs schaffen. Das ist ja auch so ein bisschen das, was Biden schon versucht umzusetzen. Aber im Grunde genommen müsste man das eigentlich so ein bisschen so machen, wie sehr erfolgreich der einzige gute Präsident, den dieses Land jemals hatte, meiner Meinung nach, Franklin D. Roosevelt, gemacht hat. Also die sind ja aus der Wirtschaftskrise rausgekommen. Unter anderem einfach dadurch, dass sie ein massives Jobprogramm gestartet haben mit mehr als 3 Millionen Leuten. Und das hat dazu geführt, die Elektrifizierung von Farmen, die da damals noch gar keinen Strom hatten, den Ausbau von Straßen, ne, und öffentlichen Gebäuden. Das sieht man oft immer noch so Plaketten von irgendwelchen Programmen, die das damals ermöglicht haben. Und gerade in einem Land von der Größe und so und von der Skala, auf der man das denken muss, so müsste man eigentlich auch in Deutschland und Österreich denken. Also das AMS in Österreich denkt auch schon drüber nach, dass man halt sagt, gut, wir brauchen jetzt ganz viele Leute, die irgendwas mit Climate Resiliency machen können, ne? Die irgendwie Häuser renovieren können, die was auf Forstung, Anlagen warten Bäume können. Pflanzen. Forst, genau, Bäume pflanzen, Aufforstung, die Anlagen warten können, was weiß ich, Photovoltaikanlagen und sowas. Das sind ja alles große. Ich würde das auch machen, wenn das anständig irgendwie bezahlt werden würde. Das macht wahrscheinlich Spaß, man ist in der frischen Luft. Weißt du?
Überleg mal, wir haben zuletzt über Lützerath und RWE wurde hier viel gesprochen. Also irgendwann muss das Gebiet ja auch renaturiert werden und wieder hergerichtet werden, was da auch an Arbeit anfällt. Neben den ganzen Infrastruktursachen, ja, also es ist
Das ist halt was, das werden Märkte nicht regeln. Das ist gut. Also es muss irgendwie ein Segment geben, wie soll ich sagen, von einem demokratisch legitimierten, meiner Meinung nach einfach öffentlichen Arbeitsmarkt, der auch einfach Aufgaben des Staates steuert. Und der Staat ist ja, das wissen wir von Mariana Mazzucato, gar nicht so ineffizient, in dem einfach bestimmte Aufgaben auf einer, wie soll ich sagen, menschenzentrierte Art und Weise irgendwie verteilt werden an Menschen, die das gut machen können und die das auch gerne machen möchten und die dafür anständig bezahlt werden.
Ja, die ökonomische Logik wäre, alles, was nicht profitabel ist, halt für ein Privatunternehmen, was die halt nicht machen. Die schaffen Jobs, wenn es für die profitabel ist. Die schaffen aber nicht Jobs, wenn es gut oder sinnvoll für die Gemeinschaft wäre, aber eben nicht profitabel. Und ganz viele Lücken, die man da hat, haben ja zum Beispiel auch irgendwelche NGOs oder so schon besetzt. Das kann im Bereich Klima sein, das kann ganz, also die Tafel zum Beispiel könnte das auch sein, ja, die klagt über zu wenig Ehrenämter, was natürlich in erster Linie ein Versagen des Sozialstaats ist, dass die Tafel überhaupt die Lücken in unserem Sozialstaat füllen muss. Aber warum nicht solche Jobs also auch bezahlen? Ja, also das könnte man halt auch machen. Also da gibt's ja schon, die Lücken wurden ja schon identifiziert, aber genau solche NGOs und Non-Profits, denen fehlt es häufig an Geld und an Personal. An Vereinen, an Fußball, an Sportvereinen, also da ist so viel Potenzial in Schulen rein, irgendwelche Künstler, irgendwelche Ingenieure, Architekten, Handwerker, die halt in Projektwochen was anbieten können. Also das kann man auf so vielen Ebenen denken.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, dass man das gar nicht nur so auf so einer Ebene denken muss, so niedrig qualifizierte oder Leute mit Hemmnissen. Das kann gerne auch irgendwie ein Ingenieur oder sowas sein. Ja. Aber diese Frage ist natürlich klar. Also ich meine, wie gesagt, ich mache ja sehr viel Hartz IV, ne? Oder jetzt Bürgergeld. Ne?
Hartz V.
Genau, ja, genau. Ne? Rider wird Twix, sonst ändert sich nichts. Ne? Aber es ist natürlich gerade so, dass ein ganz erheblicher Teil der Leute, die in Hartz-IV-Bezug sind, ne? Das sind Leute, die pflegen, das sind Leute, die ganz erhebliche körperliche Einschränkungen haben, teilweise seelische, psychische Einschränkungen. Es ist ja vollkommen klar, dass das irgendwie da kein normaler Arbeitgeber am ersten Arbeitsmarkt irgendwie das an Wert aus denen raus extrahieren kann, ne? Oder an Produktivität, was er gerne hätte, aber wie gesagt, auch wie die Frau Herold da aus meiner Reportage, die Leute können da ja trotzdem irgendwie, ne, irgendwie was leisten. Also ich finde das Ganze auf jeden Fall wesentlich sinnvoller als so ein bedingungsloses Grundeinkommen, ne? Das, was ja so immer so als Alternativvorschlag da diskutiert wird. Davon bin ich nicht so überzeugt, muss ich sagen.
darauf hätte ich gleich tatsächlich direkt umgestellt. Ja, und man muss, also vielleicht mal ganz kurz vorhin, man muss halt einfach die kapitalistische, marktwirtschaftliche Realität akzeptieren, dass Arbeitgeber hassen, Menschen einzustellen, die vorher nicht beschäftigt waren, die nicht nachgewiesen haben, dass sie pünktlich sind, dass sie teamfähig sind, dass sie sozial kompatibel sind, dass sie was können. Und deswegen ist es auch für die komplette Privatwirtschaft sogar sinnvoll, wenn man so einen Arbeitsmarkt integriert, wo die Menschen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen können, ihre Pünktlichkeit, ihre Disziplin, ihre Teamfähigkeiten. Und selbst wenn es manche, wie du jetzt eben gesagt hast, da hat es zum Beispiel zum Teil an Disziplinlosigkeit oder an Disziplin gemangelt. Der Vergleich ist ja nicht, was wäre unsere ideale Traummärchenwelt, wo alle diszipliniert und hochmotiviert und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen sind, sondern ist das besser als das, was wir vorher hatten? Dass wir Arbeitslosigkeit, ganz ehrlich, Frustration...
Faule Leute gibt es auch in der Privatwirtschaft.
Ja, ja, eben, genau. absolut, ja, ja. Völlig klar. Aber statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren, die dann in den Familien, in den Gemeinden zu Frust, zu Angstzuständen, zu solchen mentalen Erkrankungen führt, ist es eigentlich ein No-Brainer, dass man dann lieber Arbeit... Jobs finanziert, statt die Arbeitslosigkeit. Aber wenn du jetzt das BGE ansprichst, das ist sehr gut. Das wird ja manchmal auch so als Gegenentwurf diskutiert. Mal an Andrea Herold festgemacht, die hätte wahrscheinlich an einem bedingungslosen Grundeinkommen viel, viel weniger Interesse gehabt als an einer Jobgarantie.
Ja, die wäre möglicherweise daran zugrunde gegangen. Also ich meine, die hat ja die Arbeit, das Arbeitslosengeld und dieses Überbrückungsgeld, das sie noch bekommen hat, ist auch großzügiger als in Deutschland, also großzügiger, also man kann davon leben, das kann man in Deutschland nicht, meiner Meinung nach, gerade nicht irgendwie von Bürgergeld, aber das hätte ja keine der Probleme gelöst, die ich eben geschildert habe bei ihr, ne? Also die Lethargie, dieses am Sofa, dieses ich werde nicht mehr gebraucht, dieses irgendwie ich habe nichts, woran ich meinen Alltag strukturieren kann, das wäre ja alles weggefallen. Weißt du, ja. wenn da nur ein BGE stattfinden würde. Also ich meine, genau. es ist ja, es kommt ja nicht von irgendwo, dass man bei Ergotherapie genau mit sowas arbeitet, ne, um Leute irgendwie wieder reinzubringen. Und ich sagte es ja eben schon, ich glaube, dass es eine intrinsische Motivation gibt, also die aus einem selbst kommt, einer Arbeit nachzugehen, aber vor allem eine Arbeit, die man für sinnvoll hält. Also ganz viele Burnouts kommen ja nicht daher, dass die Leute ein Problem jetzt damit haben, viel zu arbeiten, auch wenn das ein großer Faktor ist, sondern dass die einfach oft den Sinn nicht in dem sehen, was die machen. Also ich meine, der David Graeber hat ja dieses ganze Buch darüber geschrieben, wo der sich einfach nur mit Bullshit-Jobs irgendwie auseinandersetzt, einfach nur mit so sinnlosen Beschäftigungen, die Leute in den Wahnsinn treiben, und die am produktivsten sind, lösen es dann damit, alles über Spinoza zu lernen oder so, was ja einer in diesem Buch gemacht hat.
Ja, ja.
Aber ich meine, beim BGE würde ich sagen, also ich fange mal so ein bisschen an von der Metaebene und arbeite mich mal auf die praktische Ebene runter. Also ich glaube, jetzt mal so aus einer, keine Ahnung, was links heißt, ne? BGE soll ja auch irgendwie links sein. Aber natürlich ist es so, dass die Verhandlungsmasse dessen in der Spannung, im Spannungsfeld zwischen Kapital und Arbeit, natürlich in der Arbeit selber liegt, dass man streiken kann, dass man Infrastruktur lahmlegen kann, dass man mit Generalstreiks Regierungen stürzen kann, dass man dann einen gewissen Leverage hat. Das würde ja wegfallen, wenn es im Prinzip irgendwie so ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, wo man im Prinzip dann ja, klar, es wird ja auch irgendwie demokratisch dann gesteuert, wie hoch das ist oder sowas, aber so den Einfluss, glaube ich, darauf verliert, in, keine Ahnung, was weiß ich, Gewerkschaften oder sowas auf die Lohnfindung dann im Prinzip hätten, ne? Und das würde ich auf jeden Fall nicht unbedingt für gut halten. Und dann, ich meine, auf der praktischen Ebene, ich meine, dir fallen bestimmt noch viel mehr Sachen ein. Ist ja klar, wenn jetzt mein Vermieter weiß, ich habe 1.000 Euro mehr im Monat oder so, was macht er dann? Also das muss ja dann begleitet werden von allen möglichen anderen Maßnahmen. Es kostet auch sehr viel Geld, aber ich weiß, das interessiert euch MMTler nicht. Aber die...
aber das ist halt sehr ineffizient eingesetzt und verteilt, das Geld. Das auf jeden Fall.
Genau. Ja, und ich meine, die Sache ist doch so, das BGE ist ja super, abgesehen von dem B. Also ja, wieso nicht, und ich bin der Erste, das schreibe ich auch in all meinen Texten, der sagt, klar, wir brauchen eine vernünftige Grundsicherung, die viel höher ist, Aber das sind mehr als 1200 Euro, die man bekommt, je nachdem, wenn man in einer Wohnung wohnt in München oder sowas. Und es ist immer noch nicht genug Geld, weil es halt eher den Vermietern was bringt, ne, als irgendwie den Leuten, die da betroffen sind. Aber natürlich irgendwie sanktionsfreies irgendwie Grundeinkommen für Leute, die keinen Job haben, auf jeden Fall fließendere Übergangs und dann irgendwie sowas wie eine Jobgarantie. Auf jeden Fall bin ich nicht dafür, dass irgendwelche Leute zu irgendwas gezwungen werden. Und das ist ja auch das, was ich habe ja auch gesehen, wie deine Crowd so darüber diskutiert hat, so von wegen, es geht Arbeitszwang oder sowas. Nein, das ist ja nicht die Idee von so einer Jobguarantee. Aber sich im Grunde genommen mit so einem Grundeinkommen, das einfach, wie du auch sagst, komplett effizient, ineffizient verteilt wird, so ein bisschen zu glauben, und deshalb gibt es ja auch Friedman oder so oder auch Neoliberale oder so, die das gut finden, dass man damit irgendwie den Klassenkampf abschalten könnte. Das halte ich für sehr fehlgeleitet. Was sind denn deine Gedanken dazu?
Ja, also ich unterscheide vor allem immer dahingehend, dass das BGE gibt uns Freiheit in der Konsumwelt. Man kann halt bei Amazon damit shoppen gehen und sich die Sachen kaufen, aber es gibt keine Freiheit in der Produktionswelt, in der Produktionsseite unserer Welt. Und wenn man ein Kind fragt, wenn man Jugendliche fragt, was willst du irgendwann mal werden oder irgendwen immer fragt, dann kommt immer irgendein Job, irgendein Beruf, den man nennt, irgendeine Profession. Und das zeigt halt, also ja, wir wollen, und für mich ist das Linke auch, dass die Produktionsseite unserer Welt so zugänglich, so demokratisch, so fair und so angenehm wie möglich gestaltet wird und nicht, um mal eine Dystopie zu zeichnen, man kriegt 1200 Euro überwiesen.
Dann will ich aber nichts mehr hören.
Ja, genau, nichts hören, aber man kann damit mit den Checks bei Amazon bestellen und der ganze Scheiß wird halt in irgendwelchen Megafabriken hergestellt und Jeff Bezos macht sich die Tasche voll. Also das halt nicht. Und auch wenn man drüber nachdenkt, das ist ein Argument, was du eben schon gebracht hast, dass halt ja die Jobgarantie, der zusätzliche Arbeitsmarkt, auch diejenigen, die im regulären Arbeitsmarkt sind und vielleicht Niedriglohnjobs ausführen, dass es denen Macht gibt. Weil die wissen, im Zweifelsfall kann ich kündigen und am nächsten Tag plattgesprochen einen neuen Job annehmen, der ähnlich bezahlt ist, wo ich sicher bin, dass ich den bekomme. Das ist ein Angebot, ist auch kein Zwang, ist ein Angebot. Ne? Und das gibt ja viel, viel mehr Macht, als zu sagen, okay, ich kann hier meinen Job kündigen und dann kriege ich 1000 Euro überwiesen, aber wenn ich einen Job wieder suche, weiß ich nicht, ob ich einen bekomme, dann falle ich erstmal in diese Leere rein. Und aus der Erfahrung und aus auch der ganzen Empirie, dass Arbeit ja viel, viel mehr ist, als Einkommen und als Einkommenssicherheit, sowohl die negativen Folgen sind halt krass, was das gesundheitlich, psychisch mit einem macht, als auch die Vorteile von davon einen Job zu haben, sich selbst bestätigen zu können, sich entfalten zu können, weiterentwickeln zu können, soziales Umfeld zu haben. Wie viele Leute haben ihre Freundschaften und ihre Familien um die Leute herum aufgebaut, die sie von der Arbeit kennen? Arbeit ist halt was extrem Soziales. Und das alles fehlt beim BGE. Es wird nicht demokratisch organisiert. Es kann per Zufall entstehen, das ist ja immer so die Hoffnung, dann wir geben den Leuten Geld und dann machen die alles ehrenamtlich und in ihrer Freizeit miteinander. Aber dann kann man es auch direkt organisieren. Und die organisierte Version davon wäre halt dann die Jobgarantie.
Was mich auch interessieren würde, ist, du hast ja sicher mitbekommen, dass in der Linkspartei darüber diskutiert wird und das, glaube ich, auch so ein Mitgliederentscheid mit geringer Beteiligung sich für so ein BGE ausgesprochen hat. Aber innerhalb der Partei ist das ja auch irgendwie umstritten. Und ich habe eigentlich auch mitbekommen, dass eigentlich so die meisten größeren Akteure das auch ablehnen. Wie ist eigentlich so der Stand der Debatte zum BGE in Deutschland?
Ja, genau. Also es gab diesen Mitgliederentscheid, der hat nicht mal in der Partei nach meiner Wahrnehmung besonders mobilisieren können. Also gab es keine großen, breiten Diskussionen. Es gab keine krasse Zustimmung. Also es war irgendwie 56-44 pro BGE. Das Konzept dahinter, es gibt so eine Arbeitsgruppe BGE dahinter, das ist besonders schräg, weil die dann ganz komische Vorstellungen haben, wie es gegenfinanziert werden soll mit einer Transaktionssteuer auf alle Transaktionen. Also wenn ich dir jetzt gleich Geld überweisen sollte oder du gehst zum Supermarkt und bezahlst da, soll diese Transaktion besteuert werden. Halt super bürokratisch, super, super Schwachsinn. Aber genau, also ja, jetzt ist nun mal der Mitgliederentscheid da. Ich glaube, es wird auf dem nächsten Parteitag dann nochmal formal beschlossen werden bei denen. Aber die Frage, die ja eigentlich noch interessanter ist, ist, kann eine Linke in Deutschland damit gewinnen? Kann die Linke damit in Deutschland gewinnen? Und da bin ich sehr, sehr skeptisch. Ja, würde ich nämlich auch eben sagen, nein. Weil welche Milieus spricht so ein BGE an und welche Milieus verprellt es? Und ich glaube, wenn wir die Bürgergelddiskussion ja schon erlebt haben, ja, also wo Menschen, die auch zum Beispiel gerade einen Job suchen, wenn die als faul abgestempelt werden, wenn wir da auch von Arbeitgeberseite die übelsten Klischees hören, wo jeder Euro umgedreht wird, dann ist ein BGE in Deutschland ja absolut nicht mehrheitsfähig und auch unter Malochern aus meiner Sicht nicht mehrheitsfähig, weil erstens wollen die arbeiten und zweitens ist, glaube ich, auch die Einschätzung, also wenn wir auch, also man hat lieber auch, dass Leute mehr bekommen, die dann auch die Chance haben, was zu machen, als man zahlt jetzt ein BGE dafür, dass Leute in Berlin-Mitte so ganz klassisch nur vom Designerbett vom Palettenbett an den Designerschreibtisch fallen und dann von dort ihre, keine Ahnung, eigenen Projekte machen, aber halt nichts für die Gemeinschaft. Ja, das fehlt immer so, dieses, wir müssen halt nur mal die Sachen produzieren. Und das müssen wir organisieren und bestmöglich. Und deswegen, ganz abgesehen davon, dass ja ein BGE auch überhaupt nicht dazu passt, dass wir eine alternde Gesellschaft haben, dass wir weniger Erwerbstätige haben und dass wir möglichst gucken müssen. Wir brauchen jeden. Also erstmal, weil wir weniger Erwerbstätige werden und zweitens, weil wir ganz viel auf der Schippe haben zu tun. Du hast es eben erwähnt mit Energiewende. Also da passt das BGE einfach nicht rein.
Ja, also. ja, das ist halt so ein bisschen, ich meine, so einer, der das vertritt hier in den USA, ist ja Andrew Yang, ne, der ja irgendwie Präsidentschaftskandidat war und dann jetzt irgendwie erfolglos sich versucht hat, irgendwie als Bürgermeister in New York zu bewerben, der kommt dann immer mit irgendwie, ja, Automation, irgendwie die Jobs gehen weg. Wobei, wenn man sich mal so die Geschichte anschaut, es ist ja immer behauptet worden, bei jeder technischen Revolution oder sowas, dass dann irgendwie, und am Ende, gab es natürlich immer Transformationsprobleme, aber die Leute haben trotzdem Job. Aber ich meine, es ist ja klar, es gab ja auch hier Stefan Schulz, dieses Buch, ne, über die alten Republik. Also diese Idee, dass jetzt irgendwie wir irgendwie Millionen Leute haben, die in Anführungsstrichen nichts können, was wir irgendwie in der Post-Irgendwas-Gesellschaft brauchen oder so, ja, halte ich für obskur. Ne? Also man wird sich das nicht, also im wahrsten Sinne des Wortes, nicht leisten können, und zwar nicht wegen Geld, sondern einfach nur wegen den Herausforderungen, vor der diese Gesellschaft steht, da nicht irgendwie jeden in irgendeiner Art und Weise einzubinden. Und es gibt ja auch genug Möglichkeiten dazu. Aber was ich mich beim BGE immer frage, eigentlich scheint ja niemand so wirklich dafür zu sein. Es wird immer nur so in so ein paar Zirkeln diskutiert. Was ist eigentlich der Charme dieser Idee? Also ist es irgendwie so eine Art Dingssinne, dass man irgendwie in Anführungsstrichen Einkommen trennt irgendwie von Arbeit? Ist das irgendwie das, was dahinter steckt oder so? Weil, was übrigens nicht in keinem Konzept, das ich kenne, überhaupt ermöglicht würde. 1.000 Euro im Monat doesn't get you very far.
Ja, eben. Und es also schon in der Welt ohne BGE führt sich das nicht zu einem Leben, was irgendwie lebenswert wäre. Aber in einer Welt, in der es alle bekommen, wäre es auch inflationär. Weil wenn man jedem 83 Millionen Menschen 1.000 Euro überweist, tut mir leid, dann ist das nicht, weil es so viel Geld gibt, sondern wenn die das ausgeben, dann ist das einfach ein krasser Nachfrageimpuls und das kann inflationär sein, wäre sehr wahrscheinlich inflationär. Das heißt, dann hast du das Problem, dass du die 1.000 Euro hast, die waren in der alten Welt, waren die noch mehr wert, als die in der neuen Welt wert sind. So, und das ist natürlich ein Problem, was die auch dann nicht beantworten können. Wenn dann anfängt, das BGE wieder zu erhöhen, dann hat man das gleiche Problem wieder von vorne. Dann hat man sozusagen so ein BGE-Preiserhöhungszirkel, aus dem man nicht herauskommt, einfach weil es ineffizient ist. Und was auch ein bisschen komisch ist, dass wir auch in der Linken in Deutschland nicht mal hinbekommen, zum Beispiel unkontrovers dafür zu sein, dass man, sag ich mal, die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel streicht. Also Brot und Butter wird mit 7% besteuert. Warum? Muss doch jeder haben. So, da wird dann immer gesagt, das ist die Gießkanne und das wäre ja nicht effizient. Aber jetzt vergleicht das mal mit der Gießkanne. Ich auch nicht. Ja. Und jetzt vergleicht das mal mit der BGE-Diskussion. Also was ist das BGE für eine Gießkanne im Vergleich dazu, dass wir sicherstellen?
Das ist eine Schwalldusche in der Sauna.
Ja. Also das ist halt, da gibt es halt auch so viele Widersprüche in der Debatte und wie sie auch von links geführt wird. Ist halt, also ist halt charmant, weil es ist ein Quick Fix und man muss sich mit ganz vielen nicht mehr beschäftigen. Ja, man muss diese leidige Frage nicht stellen, wie kriegen wir denn Andrea Herford in einen Job? Die Frage ist dann egal, weil man kann ja immer einfach sagen, es gibt doch 1200 Euro und sie kann ja damit sich neben, sie kann sich ja selbstständig irgendwie machen oder so oder sich ehrenamtlich engagieren. Ja, aber das ist nicht das, was Andrea Herford braucht und auch nicht, was andere brauchen, die halt einen Bruch in ihrer Erwerbsbiografie haben.
Ja, ich meine, das ist dann halt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, ja, so einen Laptop-Job hat oder so, dann denkt man sich auch, wunderbar, die 1200 Euro, dann kann ich dies und jenes anfangen. Vielleicht kommt
noch schön in Portugal sitzen, an der Sonne, bisschen surfen mittags und aus Deutschland die 1200 BGE kassieren. Ja, ist charmant, aber das ist... Weder funktioniert so unsere Volkswirtschaft vernünftig, noch führt das dazu, dass es aus linker Sicht irgendwie der Arbeitsmarkt sich sonderlich verbessert. Und das sollte, bin ich schwer davon überzeugt, immer das erste und vorwiegende Ziel sein. Und ist ja auch, also auch was mit Aufstiegsversprechen und so weiter zu tun. Also natürlich muss man das ermöglichen. Und wenn wir nicht die Jobs zu den Menschen bringen, sondern einfach weiterhin dann überlassen, dass nur einen Job findet, wer irgendwo ein Unternehmen findet, was gerade daraus genug Mehrwert und Profit extrahieren kann, dann kann auch sogar das allgemeine Versprechen in der, das Versprechen in der allgemeinen Menschenrechtserklärung, jeder hat das Recht auf Arbeit, nicht erfüllt werden. Wenn man das erfüllen will, wenn man die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ernst nimmt, Artikel 23 oder was ist das, jeder hat das Recht auf Arbeit, Punkt. Und wenn man das ernst nimmt, dann muss man sagen, dann muss der Staat im Zweifelsfall Arbeit garantieren und die Arbeit auch, wie in Marienthal, und da schließt vielleicht der Kreis, auf die anpassen, die die Arbeit suchen und nicht immer die Menschen mit dazu zwingen, sich anzubiedern und anzubetteln in der Privatwirtschaft, indem man Arbeitslosigkeit halt unerträglich macht, wie mit Hartz IV und Agenda 2010. Ich glaube, mit dem Rant am Ende können wir es angesichts der Zeit auch belassen. Jörg, ich danke dir vielmals dafür, dass du uns deine Zeit und deine Einblicke beschert hast. Sehr interessant. Der Artikel zur Reportage ist auch unterm Video nochmal verlinkt. Vielen, vielen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht.
Sehr, sehr spannend. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Fragen und Anmerkungen gerne unten in die Kommentare hauen. Und ansonsten bleibt stabil und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.